Schönen guten Morgen. Heute reden wir wieder darüber, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, eine Kraft ist. Das Evangelium ist eine Kraft. Die gute Nachricht ist so stark, weil Jesus so stark ist. Und deswegen schauen wir uns immer die ursprünglichen Berichte an über Jesus. Wir haben in diesem Jahr wieder damit angefangen, im Markus-Evangelium weiterzulesen. Und wir haben schon gesehen, wie groß seine Kraft ist. Er beruft eine Mannschaft, die er formt, die er gestaltet und durch die er dann die Welt verändert. Und dass er kräftig genug war, dafür sieht man, dass wir heute hier sitzen. 2000 Jahre später in einem barbarischen Land hat Jesus das geschafft, uns hierher zu bringen. Und das ist auf der ganzen Welt passiert. Er ist so stark. Seine große Kraft weckt auch Gegenkräfte. Das haben wir auch gesehen. Er wird verleumdet und beschimpft und angeklagt. Und dann hat er Gleichnisse erzählt in Kapitel 4. Das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis von der Lampe, vom Wachsen der Saat und vom Senfkorn. Und in diesen vier Gleichnissen erklärt Jesus, wo die Kraft herkommt im Reich Gottes. Die Kraft im Reich Gottes kommt aus dem Wort Gottes. Der Anfang kann manchmal ganz klein sein, so wie ein Senfkorn. Und ich bin drauf gekommen, dass ich das immer falsch verstanden habe. Vielleicht kennt ihr diese gelben Senfkörner. Kennt ihr die? Die sind doch überhaupt nicht klein. Und ich dachte, was ist denn da los? Aber es gibt auch die schwarzen Senfkörner. Kennt ihr die auch? Die braucht man fürs chinesische Kochen. Also vielleicht der Tipp für den Hauskreis. Wenn ihr noch nicht wisst. Und die sind wirklich mini-futzi klein. Ich habe immer an das Gelbe gedacht. Und gedacht, was redet denn Jesus da? Aber die kleinen, schwarzen, die sind wirklich winzig. Und Jesus erklärt, dass das Reich Gottes, wenn das Wort Gottes in einen Menschen hineinfällt, dass das so klein anfangen kann, so richtig unscheinbar, fängt es an, aber es wächst unaufhaltsam und es schlägt tiefe Wurzeln. Und es bringt Licht, es bringt die Sachen ans Licht. Es bringt Frucht, es bringt Vollendung. Und das Ganze ist keine Theorie, denn nach den vier Gleichnissen in Markus 4 kommen vier Wunder. Vier Wunder, die die Kraft der guten Nachricht in die Praxis umsetzen, wo man sieht, wie stark Jesus ist. Dass das Evangelium stärker ist als alles, was Menschen zermalmen und vernichten kann. Das Evangelium ist stärker als alles, was Menschen bedroht, als die Natur, als das Böse, als die Krankheit, als der Tod. Und darum geht es in diesen vier Wundern, die jetzt im Markus-Evangelium folgen. Jesus ist stärker als alles, was uns bedroht. Und wir schauen uns heute das erste Wunder an, die Stillung des Sturms, so wird es genannt. Die Stillung des Sturms in Markus 4, ab Vers 35. Und es ist eigentlich es fängt ganz harmlos an, diese Geschichte, aber es zerreißt irgendwie alles im Laufe dieser Geschichte. Und es hat ein herrliches Ende, ein wunderbarer Ausgang in Kapitel 5, Vers 1. Da kann man nämlich lesen, und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees. Das dürfen wir nie vergessen, dass es so ausgeht. Lesen wir miteinander diesen Bericht. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen, und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wer ist denn dieser? Dieser ist jetzt da und mit dem möchte ich jetzt reden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, die zu sehen und dass unser Bild von dir immer größer wird. Herr, es kann nie groß genug werden, aber bitte mach's heute größer. Lass uns neu über dich staunen. So sehr, dass wir immer wieder uns fragen, wer ist denn dieser Jesus? Weil du so groß bist. Und so lass uns erstaunen werden, dass wir auch andere Leute anfangen zu fragen, was sie denken über Jesus. Herr, begegne du uns jetzt. Amen. Also wenn die Geschichte wahr ist, wenn das so passiert ist, dann zerreißt es doch alles. Alle meine Vorstellungen über die Welt, über mich. Und die Lösung ist ganz einfach. Es ist einfach nicht passiert, oder? Das ist die einfachste Möglichkeit, mit der Geschichte umzugehen. Aber ich finde, dass da was dagegen spricht. Es gibt in der Geschichte viele Augenzeugendetails, die man nicht einfach so erfindet, wenn man Geschichte erfindet. Die anderen Boote, die mitfahren. Dass Jesus im Heck des Bootes sich befindet, dass er da schläft, dass er auf einem Kopfkissen schläft. Wenn das alles erfunden ist, wieso schreibt irgendwer was von einem Kopfkissen? Na, das ist ein typisches Augenzeugenmerkmal, dass solche kleinen Details in der Geschichte vorkommen. Und was mir auch so wundert, ist, wie die miteinander reden in dem Bericht. Sie werfen sich gegenseitig lauter Fragen an den Kopf und reden eigentlich nicht wirklich miteinander. So seltsam, wenn man Geschichte erfindet, macht man das doch besser. Die Jünger bäffeln ihren Herrn an. Und sie werden dafür zusammengestaucht. Und sie verstehen überhaupt nichts. Also, dass jemand sowas erfindet, das wäre schon sehr seltsam. Sehr unglaubwürdig ist es, diese Theorie, dass das alles nicht passiert ist. Aber Wunder sind doch unmöglich, sagst du dann vielleicht, oder denkst es heimlich. Die Wunder sind doch unmöglich, auch echt? Woher weißt du das? Man, wenn diese Welt ein geschlossenes System ist von Ursache und Wirkung, ja, dann sind Wunder unmöglich. Aber woher weißt du das, wie die Welt ist? Vielleicht ist die Welt offen dafür, dass Gott einwirkt in sie. Und das würden wir dann nur sehen, wenn ein Wunder passiert. Die Frage beim Wunder ist nie, ob es möglich ist oder nicht. Das heißt Wunder, es ist sehr unwahrscheinlich. Die Frage beim Wunder ist immer, ist es passiert? Oder nicht? Wenn die Welt offen ist dafür, dass Gott eingreift, dann ist es doch ein Klacks, für einen allmächtigen Gott solche unmöglichen Dinge zu tun. Ein Wunder zu tun ist ein Klacks für ihn. Also ist es vielleicht doch passiert. Der leichte Ausweg zu sagen, es ist alles nicht passiert, der kommt mir irgendwie recht oberflächlich vor. Also ist es vielleicht doch passiert. So sehen es auf jeden Fall die Leute, die dabei waren. Die Augenzeugen, die uns das berichtet haben. Und was bedeutet das dann? Mir ist aufgefallen, in diesem Bericht kommt das Wort groß dreimal vor. Es kommen drei große Dinge vor. Kommt davon, was für Übersetzung du verwendest. Ich habe extra nochmal in der Originalsprache nachgeschaut. Das kommt dreimal vor. Es kommt ein großer Sturm vor. Es kommt eine große Stille vor. Und es kommt eine große Furcht vor. Und die drei großen Dinge schauen wir uns jetzt genauer an. Und da werden wir erkennen, was die Geschichte mit uns zu tun hat. Fangen wir an mit dem großen Sturm. Es fängt ganz harmlos an, Vers 35. An jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger, achso, da wollte ich noch gar nicht weiterlesen. Also ich wollte aufhören da, dass sie losfahren. Die Geschichte ist so super, dass sie mir gleich mit reinzieht. Aber so fängt es an, ganz harmlos. Das Tagwerk ist vollbracht. Jesus hat im Boot gepredigt. Und jetzt ist es Abend. Er möchte auf die andere Seite. Die Boote fahren los. Es ist irgendwie fast idyllisch. So wie bei so kleinen Segelregatta im Abend. In der untergehenden Sonne und so. Aber das Meer von Galiläa ist tückisch, Vers 37, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Ein großer Wirbelsturm bricht los. Blitze zucken aus schwarzen Wolken, Donnerkrachen, Wasserstürze und Sturzböen wühlen den See auf. Also wenn ich da dabei gewesen wäre, ich hätte furchtbare Angst gehabt. Ist neben dir schon mal der Blitz eingeschlagen? Ja? Ehrlich? Was du alles schon erlebt hast. Das ist furchtbar, oder? Also ich bin mal mitten in der Nacht durch ein gewaltiges Gewitter gefahren und da ist ungefähr 50 Meter von mir entfernt der Blitz eingeschlagen. Du bist total geblendet und du kannst am Anfang gar nicht glauben, was du da überhaupt jetzt gerade gesehen hast. Und dann kracht der Donner, aber so schnell und so laut, wie du es noch nie gehört hast. Die Ohren dröhnen. Und dann ist es wieder total schwarz. Und das Wasser stürmt wieder herunter und man sieht überhaupt nichts mehr. Es war so arg, dass ich fast nicht mehr weiterfahren habe können. Dann ist mir eingefallen, ja, im Auto ist man da eigentlich sicher vor Blitzschlag. Gell? Das erkläre ich jetzt aber nicht, warum. Aber es war Wahnsinn. Ich habe mich furchtbar gefürchtet. Und ich habe kein Wasser im Auto gehabt oder irgendwas. Ganz anders war es bei den Jüngern. Viel ärger war es bei ihnen, Vers 37, die zweite Hälfte. Die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Die haben um ihr Leben gekämpft. Und alles versucht, dass sie nicht untergehen. Aber es nützt nichts. Sie gehen unter. Das Boot füllt sich. Was macht Jesus? Jesus schlaft. Manche Leute denken, das ist ein Zeichen großer innerer Ruhe. Aber ich glaube eher, dass Jesus wahnsinnig müde war. Er ist nicht nur einfach dagelegen mit großer stoischer Ruhe oder mit buddhistischem Gleichmut gegenüber dem Leid der Welt. Nein, er war nicht wach, deswegen steht da, er schläft. Und dass sie ihn aufwecken müssen und dass er aufwacht. Jesus war eben ein ganzer Mensch und er war hundemüde und er hat geschlafen. Aber die Jünger erwarten von ihm mehr, als dass er nur ein ganzer Mensch ist. Sie brauchen jetzt ein Wunder und sie schnauzen ihn an. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Vielleicht kennst du die Frage, dieses nagende Gefühl, dass Jesus dich nicht für wichtig haltet, dass alles zu spät ist und dass es kein gutes Ende gibt. Wenn du in der Nacht aufwachst vor Schmerzen und du schreist und schreist zum Herrn und es passiert nichts. Wenn die Beziehung nicht heilt, wenn die Sucht nicht weggeht, wenn der Chef sich nicht ändert, wenn die nächste Schularbeit wieder ein Fetzen ist, wenn die Schulden nicht weniger werden, wenn die Freundin sich nicht bekehrt, wenn die Scheidung nicht abgesagt wird, wenn die Trauer nicht weniger wird, wenn das Medikament nicht wirkt, wenn der Sarg im Grab verschwindet. Fragst du dich vielleicht auch, bin ich Gott egal? Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Die Stürme, die können so schwarz sein und sie können so lange dauern und so voller Eisregen sein. Aber Jesus ist da. Niemand ist für ihn unwichtig. Und wir wissen das, weil Gott, der Sohn, es auf sich genommen hat, Mensch zu werden. Das ist Jesus. Und er hat es getan, weil jede und jeder wichtig ist für ihn. Und er haltet es auch aus, wenn wir ihm unser Herz ausschütten. Die Jünger schnauzen ihn an. Was macht Jesus? Nach dem großen Sturm kommt eine große Stille. Er macht eine große Stille. Er wacht auf und er steht auf und er greift sich keinen Wasserkübel. Das hätte den anderen Booten auch nichts geholfen. Vers 39, er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Dieses kleine Menschlein, das eben nur zusammengekauert im Heck von einem Schiff war, ein Spielball der Elemente, den Naturgewalten und Naturgesetzen ausgeliefert. So klein in der Welt, wie ein Senfkorn. Der steht auf und bedroht den Wind und sagt zu dem See, Platz. So wie man mit einem kleinen Hündchen redet. Und in diesen Worten ist so eine unaufhaltsame Kraft, dass der See und der Wind gehorchen müssen. Sie müssen gehorchen. Es gibt etwas Größeres als den großen Sturm. Eine große Stille entsteht. Und in die Stille hinein kommen zwei Fragen, Vers 40. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Er spricht nicht ihre Respektlosigkeit an, sondern ihre Angst. Spricht ihre Angst an. Und sie haben Angst, weil sie keinen Glauben haben. Sie haben kein Vertrauen. Sie haben solche Angst, als wäre Gott nicht bei ihnen, als gäbe es Gott nicht. Als wäre Gott überhaupt nicht da, als wären sie Gott egal. Aber sie sind Gott nicht egal. Gott ist da, er ist bei ihnen im Boot. Und sie sind bei ihm. Sie vertrauen ihm nicht. Sie sind nicht frömmer und sie sind nicht besser als die anderen Menschen. Sie sind auch nicht heiliger und nicht gläubiger als alle anderen. Vielleicht geht es dir auch so. Mir geht es oft so. In meiner schlimmsten Situation, da hat einmal eine Ärztin zu mir gesagt, von der ich das überhaupt nicht erwartet hätte, da braucht man auch Gottvertrauen. Und das stimmt. Und das fehlt. Und das kommt nicht. Und das kann ich nicht anschalten. Und Jesus kann den Sturm trotzdem ausschalten. Es hängt doch nicht von meinem Glauben ab, was er tun kann. Und Jesus kann den Sturm trotzdem ausschalten und er kann mein Herz trotzdem ändern. Hast du schon einmal, so wie diese Jünger, zu Jesus geschrien? Hast du schon einmal ihm deine größte Angst gestanden? Diese tiefe, kalte Angst, ein Nichts zu sein, ein Niemand. Oder die grausame Angst, das bisschen, was du hast und bist, auch noch zu verlieren. Dein Gedächtnis, deinen guten Ruf, deine Kinder, deine Familie, deine Arbeit. Hast du ihm diese tiefe Angst schon einmal gestanden? Warum habt ihr keinen Glauben, seid ihr? Warum seid ihr so furchtsam? Aber wir bleiben nicht bei dieser Stille stehen. Nach dem großen Sturm kommt die große Stille und dann kommt noch etwas Größeres. Eine große Furcht. Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Furchtbar übersetzt. Also, sie fürchteten sich sehr. Eine sehr große Furcht hat sie ergriffen. Und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Entsetzen, Furcht, Ehrfurcht, Heidenangst. Das ist die richtige, das ist alles richtig. Das ist alles die richtige Reaktion. Das ist alles angemessen. Weil Jesus, der da bei ihnen im Boot sitzt, der ist viel stärker. Er ist viel kräftiger, er ist viel mächtiger. Er ist vielleicht auch viel bedrohlicher und auf jeden Fall viel gefährlicher als alles, was außerhalb vom Boot sich aufhaltet. Gefährlicher als die Todesangst. Er schnippt mit dem Finger und sagt zwei Worte. Und die Elemente gehorchen. Die größte Kraft war im Boot drin. Und es ist so rätselhaft für mich. Am Anfang ist da diese große Erschöpfung bei Jesus. Und dann plötzlich gehorchen ihm die Elemente. Wer ist denn dieser, der da so redet? Die Leute im Boot haben sehr gut den ersten Teil der Bibel gekannt, das Alte Testament. Und da steht zum Beispiel im Psalm 89 fragt der Psalm: Herr, Gott der Herrscher, wer ist stark wie du, ja? So Kurzform vom Namen Gottes. Wer ist stark wie du, ja? Deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst des Meeres Toben. Erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Wer ist stark wie du? Und die Antwort in unserer Geschichte ist Jesus. Die Naturgesetze, die Naturgewalten, die Naturmächte, sie gehorchen ihm, weil er sie gemacht hat. So sagt es uns der Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 16. In ihm, in Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und alles besteht durch ihn. Deswegen gehorchen ihm die Elemente. Wer ist denn dieser, der so tief in unser Herz reinschaut, der die tiefe Angst und den Unglauben sieht? Er ist Gott. Und vor ihm brauchen wir viel mehr Respekt als vor Krankheit, vor Unfall, vor Arbeitslosigkeit, vor Einsamkeit, vor dem Tod. Vor ihm brauchen wir mehr Respekt. Er ist größer. Gott ist größer. Und er ist aber auch nicht nur die größte Gefahr für uns, sondern er ist zugleich auch unsere Rettung. Denn dieser Gott ist gut. Er will uns nichts, uns nullen, will er durch alle Stürme an sein Ziel bringen. Wir sind ihm wichtig. Und es sieht man daran, dass dieser Gott für uns zum Menschen geworden ist. Und er ist für uns, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Da hat er den dunkelsten und schwärzesten Sturm erlebt, den es jemals gegeben hat. Die Abwesenheit Gottes. Da verlässt Gott der Vater, Gott den Sohn. Und es war der schwärzeste Sturm und die tiefste Dunkelheit, die es gibt. Die Dunkelheit von Hölle und Wahnsinn und Tod. Und das hat Jesus nicht überlebt. Das Kreuz hat ihn umgebracht. Da haben die Brecher sind über ihm zusammengekracht und haben ihn, der Strudel hat ihn in die Tiefe gerissen und er war tot. Deswegen wissen wir, dass wir Gott nicht egal sind, weil er das für uns ausgehalten hat. Aber der Vater bringt ihn wieder zum Leben. Und jetzt kann es jeden und jede von euch, von uns, sicher ans Ziel bringen. Jeden und jede, der bei ihm einsteigt. Und deswegen habe ich jetzt ein paar Vorschläge. Der erste Vorschlag ist mal, denke nicht, dass Christen niemals Stürme erleben. Die Jünger in unserer Geschichte, die sind ja genau wegen Jesus in den Sturm gekommen. Sie sind genau da, wo Jesus sie haben wollte. Sie haben genau das getan, was er gesagt hat. Und trotzdem sinkt ihr Boot. Trotzdem hat es gekracht. Stürme gehören dazu zum Leben. Lass dir ja von niemandem einreden, dass bei Jesus alles happy, peppy, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Komm zu Jesus und du wirst nie mehr unglücklich sein. So ein Quatsch. Das hat Jesus nie gesagt. Das ist eine Lüge. Denke nicht, dass ein Christ niemals Stürme erleben wird. Stürme gehören dazu und nicht immer überleben wir sie. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von einem Mann namens Stafford. Er hat in Chicago gelebt und sein 4-jähriger Sohn ist gestorben. Kurz darauf war das große Feuer in Chicago und hat sein Geschäft verloren. Und 2 Jahre später wollten sie nach Europa fahren mit dem Schiff und dann ist was dazwischen gekommen und die Familie ist vorgefahren. Er hat noch was erledigen müssen und wollte mit dem nächsten Schiff fahren. Das Schiff ist gesunken, seine Frau und seine hat überlebt als einzige, aber seine 4 Töchter sind ertrunken. Und dann hat er dieses Telegramm gekriegt, berühmtes Telegramm, saved alone, als einziger gerettet. What shall I do? Was soll ich tun? Schreibt seine Frau aus Paris an ihn. Mrs. Goodwin, ihre gute Freundin, die Kinder, Willie Culver, der Nachbarsbub, der mitfahren durfte, lost, alle ertrunken. Was soll ich tun? Und diesem Mann haben wir ein Lied in unseren Liederbüchern. Lied 169. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Das hat er getextet nach all diesen Katastrophen. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn wir das nächste Mal singen, denkt's dran, wer das gedichtet hat. Die Stürme sind da im Leben. Die Stürme kommen und sie gehen nicht immer gut aus. Manchmal sterben wir. Und manche Stürme dauern Jahre. Auf dem Jupiter gibt es diesen großen roten Fleck, der große rote Fleck. Der ist zum ersten Mal im 17. Jahrhundert gesehen worden. So ein gewaltiger Wirbelsturm. Seit Menschen mit Teleskopen auf den Jupiter schauen, sehen sie den Sturm. Der ist so groß wie die Erde, da passt die Erde zweimal rein. Der Sturm, da gibt es also jetzt schon mindestens seit 300 Jahren. Die Stürme können lang dauern. Und deswegen ist die Frage für uns jetzt, möchtest du Jesus mit an Bord haben? Mit Jesus an Bord gibt's Hoffnung. Ohne Jesus saufst du ab. Die Angst, deine Schuld, dein böses Herz überwältigen dich irgendwann mal. Wie ein Tsunami und dann zermalmen sie dich. Du bist ein Nichts im Vergleich zu den Gewalten, die dir gegenüberstehen. Aber Jesus ist der Herr darüber. Jesus ist der Herr. Alles ist nichts im Vergleich zu ihm. Du bist eine Null. Ich bin auch eine Null. Im Vergleich zu dem, was uns gegenübersteht. Aber er ist die Eins. Und er kann ein Zehn draus machen, wenn wir hinter ihm stehen. Wenn wir hinter ihm stehen, dann bleibst du eine Null. So ist es im Leben. Aber Jesus macht eine Zehn draus. Ohne seine Kraft gehst du unter. Aber mit ihm kommst du an sein Ziel. Die Sache geht gut aus. Kapitel 5, Vers 1. Sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees. Wir wissen nicht, wo Jesus uns hinbringen wird. Aber wir wissen ganz sicher, mit Jesus kommen wir an das Ziel. Deswegen will Jesus bei dir einsteigen. Nicht als Passagier, sondern als Kapitän. Und er will dich ans Ziel bringen, durch alle Stürme hindurch, auch wenn der Blitz einschlägt. Er ist stärker. Und in der Geschichte kommt er mir auch so großzügig und mitfühlend vor. Sie schreien zu ihm in letzter Not, in letzter Sekunde. Du kannst immer zu ihm schreien, aber tu es nicht erst in letzter Sekunde. Öffne ihm jetzt dein Leben. Gott ist da und du bist nicht egal. Du bist wichtig für ihn. Ich möchte noch mit diesem Jesus reden. Jetzt nehmen wir uns eine kurze Zeit der Stille, wo jeder für sich überlegen kann, wie er auf diesen Jesus reagieren möchte. Und dann werde ich beten. Die Stürme sind groß und du, Herr, bist größer. Herr, hilf uns. Zeige uns deine Kraft und schaffe uns Ruhe, wenn der Sturm zu deiner Ehre weitergehen muss, dann schaffe uns Glaube, dass du da bist und uns sicher ans Ziel bringen wirst. Jesus, wir beten dich an. Niemand ist größer und herrlicher als du. Du bist größer und stärker. Und herrlicher als alles. Herr, du hast alles geschaffen. Und du erreichst dein Ziel. So bitten wir dich wieder neu oder zum ersten Mal. Komm, steig ein in unser Leben, in mein Leben. Und nimm das Steuerruder in die Hand. Und bring du uns auf den Kurs, der dir Ehre macht. Wir vertrauen dir. Danke, dass du uns liebst und dass du nahe bist bei uns. Herr, hilf uns zu staunen über dich. Wer bist du, dass alles im Universum dir gehorcht? Erfüll uns mit diesem Staunen. Amen.